Hallo und herzlich willkommen bei deinem PJT-Podcast, den Predigten und Seminaren des Pfingstjugendtreffen Aidlingen. Eine Veranstaltung des Diakonissenmutterhaus Aidlingen und Campus für Christus Deutschland und Schweiz. Viel Spaß mit Schwester Anne Rentschler.
Ja, ich begrüße euch ganz herzlich. Ich bin Schwester Anne, ich wohne hier im Mutterhaus und seit ich 13 bin, bin ich jedes Jahr auf dem PJT. Und mir geht es jedes Jahr gleich, so geht es mir auch heute, am Montag, da ist man einfach irgendwie durch. Hat gerade auch jemand gesagt, man hat viel erlebt, man ist erfüllt, man ist dankbar. Es war extrem viel, ich finde immer krass, was an so einem Wochenende passiert. Manchmal ist ein Wochenende und man denkt, es war gar nichts los. Und manchmal erlebt man ein Wochenende und gefühlt sind es mehrere Wochen, was da alles reinpasst. Und so geht es mir auch. Und gleichzeitig ist man einfach fertig. Und vielleicht geht es euch jetzt auch so, dass ihr vielleicht fröhlich seid, erfüllt seid, gleichzeitig auch fertig. Vielleicht sitzt ihr auch hier und denkt schon an das, was daheim kommen wird. Keine Ahnung, wie es euch geht, was ihr auch in den letzten Stunden erlebt habt. Und ich freue mich jetzt einfach, dass ihr hier seid und dass wir die Zeit gemeinsam haben. Und ich möchte jetzt einfach noch mit einem Gebet starten. Jesus, ich danke dir, dass du in unserer Mitte bist. Danke, dass du weißt, wie wir jetzt gerade da sitzen, was uns ja, beschäftigt, was wir erlebt haben am Wochenende, ob wir K.O. sind oder erfüllt oder was auch immer. Danke, dass du da bist. Und wir wollen damit rechnen, dass du redest, dass du unsere Herzen öffnest, dass du jetzt auch jedem nochmal das wichtig machst, was dir wichtig ist. Und ich danke dir, dass das stimmt, was wir gerade gesungen haben, dass du derjenige bist, der neues Leben schafft. Und danke, dass du das jetzt auch in uns tun kannst, dass wir einfach ja, neu verstehen, was du auch in uns wirken willst und wie du uns verändern möchtest. Vielen Dank für deine Gegenwart. Amen. Ja, safe ist das Thema vom Jugendtreffen in diesem Jahr. Und im Englischen ist es ja so, wenn man einen Buchstaben austauscht, hört sich noch genau gleich an, safe oder safe. Wenn man aus dem F ein V macht, dann ändert sich das Wort. Und heute Nachmittag geht es um diese beiden Worte. Safe, saved. Sicher gerettet. Im Deutschen klingt es nicht so schön, im Englischen klingt es schöner. Safe ist ein Hauptthema der Bibel. Und ich möchte jetzt in den nächsten 40 Minuten mit euch nochmal vier ganz zentrale Fragen anschauen. Wir werden viele Dinge nur anreißen, aber das sind ganz wichtige Fragen und Themen, wo ich gemerkt habe, die sind in meinem Leben zentral und die sind auch in der Bibel zentral. Und es geht um das Thema Rettung. Die erste Frage lautet, warum brauche ich Rettung? Die zweite Frage, wie werde ich eigentlich gerettet? Die dritte, gerettet und was dann? Und die vierte, safe, saved, für immer. Bin ich tatsächlich für immer gerettet? Und ich hoffe und wünsche einfach, dass für euch einfach ein neuer Gedanke dabei ist, eine Anregung. Und ich möchte jetzt einfach gerne starten mit der ersten Frage, warum brauche ich eigentlich Rettung? Unsere Erde braucht Rettung, hören wir hoch und runter. Klimawandel, Umweltkatastrophen, wenn wir in die Nachrichten schauen, ist jedem klar, unsere Erde braucht Rettung. Wenn wir in die Krisengebiete schauen, ist uns auch ganz klar, unsere Welt braucht Rettung in ganz unterschiedlichen Ländern. Es gibt auch andere Situationen, auch bei uns in Deutschland, wo wir wissen, Rettung ist notwendig. Wenn hier die Feuerwehr nicht eingreift, dann haben wir bald ein Riesenproblem. Rettung ist dringend nötig. Aber brauchst du wirklich Rettung? Es war eine Frage, die habe ich mir ganz oft gestellt. Meine Eltern sind gläubig, habe schon ganz früh von Jesus gehört. Ich habe keine wilde Jugendzeit hinter mir. Ich war einfach bin das immer noch, ein ganz normaler Mensch. Und ich habe immer gedacht, ich lebe eigentlich ganz anständig. Ich lebe einfach so, wie alle anderen leben. Dass man mal lügt, ist ja okay, das machen alle anderen ja auch. Dass es so kleine Dinge gibt, die vielleicht nicht in Ordnung sind, aber wenn ich mich mit anderen verglichen habe, ich habe noch niemand umgebracht, ich habe irgendwie nichts Kriminelles begangen. Ich habe gedacht, brauche ich wirklich Rettung? eigentlich bin ich ganz zufrieden mit mir und meinem Leben und eigentlich wird es Gott schon auch irgendwie sein. Ich habe nichts Dramatisches getan. Und dann hatte ich mal ein Erlebnis, es war in der 7. Klasse im Sportunterricht. Wir saßen auf dem Fußboden, haben gewartet, bis der Unterricht losgeht. Und dann kam plötzlich die Kerstin an mir vorbei. Die war klein, die war pummelig und die wurde von allen gemobbt. Und die war schon fast an mir vorbeigelaufen und ich weiß das noch wie heute, obwohl das schon lange her ist. Ich strecke mein Bein aus und ich lasse sie stolpern. Die knallt vor mir direkt auf ihre Knie, es hat ihr ziemlich wehgetan. Und ich saß da und ich war schockiert und ich habe gedacht, zu was bin ich in der Lage? Ich weiß das bis heute noch nicht, warum ich das getan habe. Vielleicht wollte ich, dass die anderen mich toll finden und dass ich sie auch mobb und da dazugehöre. Keine Ahnung, was mich dazu bewegt hat. Aber nach diesem Erlebnis war ich über mich selbst erschrocken und da habe ich gemerkt, eins ist wirklich safe, ich brauche Rettung. Ich bin zu Dingen in der Lage, ich bin wirklich in der Lage, andere zu verletzen, anderen sowas anzutun. Ich kann das wirklich tun, das steckt in mir drin. Und es war für mich ein mega krasses Erlebnis, wo ich gemerkt habe, ja, ich brauche tatsächlich Rettung, weil ich fähig bin, Böses zu tun. Und das ist mir da so richtig bewusst geworden. Und ich möchte mit euch heute einfach auch ein paar zentrale Stellen anschauen in der Bibel. Und eine davon ist Römer 3, Vers 22 und 23. Und da steht diese Tatsache, denn darin sind die Menschen gleich, alle sind schuldig geworden. Man könnte auch sagen, alle brauchen Rettung. Alle sind schuldig geworden und spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit wider, die Gott dem Menschen ursprünglich verliehen hatte. Ich war mega erschrocken über mich, dass ich zu sowas in der Lage bin. Wenn ich die Bibel lese, sehe ich, ich bin dazu fähig, Böses zu tun. Ich bin in der Lage, andere zu verletzen. Und darin sind alle Menschen gleich. Ich weiß über euch nicht viel, aber ich weiß, dass jeder von uns in der Lage ist, Böses zu tun. Dinge zu tun, die andere verletzen und so zu leben, wie es von Gott ursprünglich nicht gedacht war. Heute Morgen hat es der Bobby gesagt, wir wurden von Gott geschaffen, um in dieser perfekten Welt zu leben. In der Welt, in der der Shalom, in der der Friede Gottes herrscht, in der alles perfekt ist. In der Adam und Eva miteinander in guten Beziehungen leben, mit den Tieren in guter Beziehung leben, in der es noch keine Umwelt- und Klimakatastrophen gab, eine Welt, in der die Beziehung zwischen Gott und Mensch perfekt war. Shalom, Frieden, Heil, das hat das Leben geprägt. Davon berichten die ersten Seiten in der Bibel. Und ihr kennt die Geschichte sicher, wie es weiterging. Und jedes Mal geht es mir so, ich habe die Geschichte schon x-mal gelesen, jedes Mal finde ich das aufs Neue krass und denke, warum war die Eva so blöd und hat auf die Stimme der Schlange gehört. Und jedes Mal, wenn ich die lese, denke ich, ich bin genauso blöd und ich reagiere immer wieder wie die Eva, die Stimme, die uns sagt, ihr könnt doch sein wie Gott. Warum bist du so blöd? Warum willst du das tun, was Gott dir sagt, wenn du eigentlich viel mehr tun kannst? Gott will dein Leben klein machen, Gott will dein Leben eingrenzen. Wenn du dich nicht dran hältst, dann wirst du das wahre Leben entdecken. Die Schlange hat Misstrauen gesät und das macht sie bis heute. Und die Folgen, die Konsequenzen, die erleben wir auch tagtäglich. Wir leben nicht mehr in dieser Welt, für die wir eigentlich geschaffen wurden. Wir leben in einer kaputten Welt. Und nicht nur die Welt um uns herum ist kaputt, sondern wir sind kaputt. Das kann man ganz gut überdecken. Manchmal braucht man es ziemlich lang, bis man es kapiert, weil ja alle kaputt sind und wir in vielen Dingen denken, das wäre ganz normal. Wir brauchen alle den Retter. Und wenn wir die Geschichte weiterlesen, da geht es mir auch jedes Mal so, dass ich drüber staune, dass Gott nach diesen drei Kapiteln nicht gesagt hat, Projekt gescheitert, ich mache ein Ende, irgendwie fällt mir noch eine andere Idee ein. Was ich mache, ich erschaffe eine neue Welt, ich erschaffe neue Wesen. Gott macht es nicht, sondern Gott bleibt treu. Gott geht mit seinen Menschen den Weg. Und jetzt sind wir schon bei der zweiten Frage, wie werde ich gerettet? Wenn wir zwei Verse weiterlesen im Römerbrief, lesen wir, aber was sich keiner verdienen kann, schenkt Gott in seiner Güte. Er nimmt uns an weil Jesus Christus uns erlöst hat. Um unsere Schuld zu sühnen, hat Gott seinen Sohn am Kreuz vor aller Welt sterben lassen. Jesus hat sein Blut für uns vergossen und mit diesem Opfer die Vergebung für alle erwirkt, die daran glauben. Gott schenkt uns Rettung. Und ich finde, es ist was Geniales, dass er selber, wir haben den Schaden angerichtet und Gott schenkt uns einen Weg, um gerettet zu werden. Wenn wir das jetzt lesen, wir können da gar nicht bei allem im Detail einsteigen, denkt ihr vielleicht, das habe ich auch schon oft gehört, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Und irgendwie kapiere ich das aber nicht ganz, das ist so weit weg, das ist eine andere Welt. Hier steht auch, er ist gestorben, um unsere Schuld zu sühnen. Er hat sein Blut fließen lassen, das mit den Opfern, das ist mir alles ziemlich fremd. Und es hängt damit zusammen, dass wir oftmals springen. Die ersten drei Kapitel in der Bibel sind uns bekannt und dann springen wir gleich ins Neue Testament zu dem, was Jesus getan hat. Dazwischen ist aber ein ganz langer Weg, in dem Gott gezeigt hat, wie die Rettung passieren soll. Und da wir jetzt nur so wenig Zeit haben, habe ich gedacht, ich möchte euch das gerne zeigen mit einem kurzen Clip, in dem erzählt wird, was Jesus für uns getan hat. Vom Bibelprojekt, kennen vielleicht manche von euch, ich bin begeistert vom Bibelprojekt, weil die einfach die Dinge kurz und anschaulich auf den Punkt bringen. Und wir schauen uns jetzt einfach mal an, was hat es damit zu tun mit den Opfern, dass Jesus für uns gestorben ist, um unsere Sünden zu sühnen.
Wir sehnen uns alle nach einer guten Welt, dass Menschen in Frieden miteinander leben und liebevoll und gerecht miteinander umgehen. Aber da gibt es ein Problem. Irgendetwas drängt uns Menschen dazu, ständig Chaos und Schaden anzurichten. Wir nennen es das Böse.
Aus Sicht der Bibel zerstört das Böse die Dinge auf mindestens zwei Arten. Es gibt einerseits eine direkte Auswirkung unserer bösen Taten. Wenn zum Beispiel jemand einer anderen Person etwas stiehlt, hat er Unrecht begangen.
Er ist schuldig geworden und muss diese Schuld in Ordnung bringen.
Aber es gibt auch eine indirekte Auswirkung des Bösen. Er hat nämlich auch die Atmosphäre der guten Beziehung zerstört, was zu Misstrauen führt, es entsteht ein emotionaler Schaden. Es ist wie Vandalismus und auch das muss in Ordnung gebracht werden.
Jetzt glauben viele Menschen, hey, wenn Gott gut ist, soll er doch das Böse in dieser Welt einfach abschaffen.
Aber mal ganz ehrlich, das Böse, das ich um mich herum sehe, ist dasselbe Böse, das auch in mir drin ist. Wir alle haben dazu beigetragen und tun es immer wieder.
Und damit stecken wir in der Klemme. Wenn Gott das Böse in der Welt loswerden will, müsste er auch uns loswerden.
Und das ist das Außergewöhnliche an der Geschichte der Bibel. Dieser Gott ist so gut, dass er nicht einfach nur die Welt vom Bösen befreien wird, er wird das tun, ohne die Menschen zu zerstören.
Aber wie soll das gehen?
Schon früh in der Geschichte der Bibel lesen wir, dass Tiere als Opfer gebracht wurden. Und ich weiß, das klingt für uns sehr seltsam. Aber für die Israeliten war es ein beeindruckendes Symbol für Gottes Gerechtigkeit und Gnade. Erinnern wir uns, ich selbst trage zum Bösen in dieser Welt bei und müsste deshalb beseitigt werden. Aber Gott erlaubt, dass dieses Tier als Stellvertreter meinen Platz einnimmt. Es stirbt sozusagen an meiner Stelle. Das biblische Wort dafür ist Sühne, was bedeutet, dass die Schuld von jemandem zugedeckt wird. Aber es gibt noch einen zweiten Teil bei diesem Ritual. Das Böse zerstört ja auch die Beziehung und die Bibel beschreibt diesen Gedanken als Verschmutzung des Landes, das dadurch unrein wird. Der Priester wäscht deshalb bildhaft die Verschmutzung ab, indem er mit dem Blut des Opfertieres Teile des Tempels besprenkelt.
Dieses Blut kann also Dinge reinigen?
Naja, denken wir daran, dass es ein Symbol ist, und zwar ein Symbol, das für uns fremd ist. Das Blut repräsentiert Leben. Und das Besprenkeln mit Blut ist ein Bild dafür, wie Gott die Gemeinschaft der Israeliten von den indirekten Folgen des Bösen reinigt. In der Bibel wird dieser Prozess Reinigung genannt. Dadurch wird der Tempel zu einem reinen Ort im Land, wo Gott und sein Volk in Frieden zusammenleben können.
Also bringt dieses Ritual alles in Ordnung zwischen Israel und Gott.
Ja, und noch viel mehr. Die Israeliten erleben Gottes Liebe und Gnade durch diese Symbole. Und weil ihnen vergeben wurde, sollten sie im Idealfall selbst zu Menschen voller Liebe und Gnade werden.
Im Idealfall ja, aber das ist nicht immer so gewesen.
Richtig. Der Prophet Jesaja spricht zum Beispiel viel davon. Er beginnt sein Buch, indem er sagt, dass die ständigen Opfer für die Israeliten bedeutungslos geworden sind, weil sie gleichzeitig so viel Böses in ihrer Mitte dulden. Sie ignorieren die Armen und Unterdrückten und sogar die Könige Israels verdrehen das Recht. Aber Jesaja blickt auch auf den Tag, an dem ein neuer König aus Davids Familie kommen soll und sich auf eine überraschende Art und Weise um das Böse kümmern wird. Dieser König wird ein Diener werden. Aber er wird nicht nur dienen, sondern auch leiden und sterben wegen dem Bösen, das sein eigenes Volk getan hat. Er wird sein Leben als Opfer hingeben.
Dieses Versprechen hat Jesus erfüllt. Er ist der König Israels, der gelitten hat und am Kreuz gestorben ist.
Jesus hat sogar Jesajas Worte benutzt, als er sagte, dass er kam, um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele zu geben. Das Wort Lösegeld bezieht sich auf das Sühneopfer im Alten Testament. Und so lesen wir im ganzen Neuen Testament, dass der Tod von Jesus ein Sühneopfer für uns war. Es hat die Schuld beglichen, die wir Menschen bei Gott haben, weil wir all das Böse und den Tod in seine Welt bringen. Aber die Autoren des Neuen Testaments sprechen auch davon, dass der Tod von Jesus Reinigung bringt. Wir lesen davon, dass das Blut von Jesus ein Symbol für sein Leben ist und die Kraft hat, die Verschmutzung zu reinigen, die das Böse in uns und um uns herum angerichtet hat. So können wir jetzt mit Gott in Frieden leben.
Das bedeutet der Tod von Jesus, aber es steckt noch mehr dahinter.
Ja, das Neue Testament sagt, dass der Tod von Jesus nicht das Ende war. Er ist von den Toten auferstanden. Damit ist er das Opfer, das die Macht des Todes und von allem Bösen gebrochen hat. Jesus lebt weiter und bietet sein Leben jedem an, der es annehmen will. Er ist das perfekte Opfer, auf das alle vorhergehenden Opfer immer wieder hingewiesen haben.
Sehr schnell und sehr kompakt, wenn es euch zu schnell ging. Wie gesagt, bei Bibelprojekt könnt ihr das nachschauen. Die haben richtig coole Filme, wo sie verschiedene Dinge erklären. Das geht eigentlich auch noch ein bisschen weiter. Jesus ist für uns gestorben. Er hat sein Leben für uns gegeben, damit wir frei werden von dem Bösen in uns, das in jedem von uns steckt, von dem, was wir tun, aber dass wir zunächst die Beziehung zu Gott wieder haben, die er uns schenken möchte. Und dann stellt sich die Frage, wie werde ich konkret gerettet? Das haben wir an diesem Wochenende auch schon immer wieder gehört, aber ich möchte es einfach nochmal sagen. Wir werden gerettet, ganz einfach, indem wir uns von Gott beschenken lassen. Indem wir sagen, das, was Jesus vor über 2000 Jahren getan hat, das reicht. Mehr gibt es gar nicht mehr. Ich brauche nicht mehr tun, ich kann nicht mehr tun, als mich beschenken zu lassen von dem, was er getan hat. In der Bibel heißt es, daran glauben, vertrauen, dass das genügt, was Jesus getan hat, dass er für meine Schuld, dass er für das Böse gestorben ist. Ich habe euch erzählt, dass ich das Mädel habe stolpern lassen. Ich habe mich dann zigmal danach bei ihr entschuldigt und trotzdem habe ich gemerkt, ich brauche Vergebung und ich brauche Rettung. Kurze Zeit danach war bei uns in der Gemeinde eine Evangelisation, jetzt ähnlich wie beim Jugendtreffen, es war aber für alle Generationen. Und da war auch die Möglichkeit, dass man Jesus sein Leben anvertraut. So wie das auch gestern der Kai gesagt hat, in eurem Veranstaltungsheft ist ja in Seite 13 dieses Gebet, wo man einfach Jesus sagen kann, ich glaube dir, ich vertraue dir, dass du mir vergeben hast, dass du mich neu machst, dass du mich veränderst. Und das habe ich an so einem Abend bei uns in der Gemeinde auch gemacht. Das war völlig unspektakulär. Ich bin da einfach, nach dem Gottesdienst war die Möglichkeit, dass man auch so ein Gebet sprechen konnte, dass man nach vorne gehen konnte. Und das habe ich gemacht und ich habe gesagt, Jesus, ich möchte mit dir leben. Ich möchte mein Leben bei dir festmachen und habe gesagt, ich glaube, dass das, was du getan hast, reicht und dass du mich vom Bösen reinigst. Und wenn wir das tun, das ist das Größte und das Beste, was wir tun können. In der Bibel heißt es nämlich, dann werden wir von Neuem geboren. Dann beginnt ein neues Leben, wie wir das auch gesungen haben. Du machst alles neu. Gott ist ein Gott, der ein neues Leben in uns schaffen kann. Dann lebt er in uns durch seinen Geist. Und wenn das dieses Wochenende bei dir passiert ist, dann gratuliere ich dir ganz herzlich, weil nichts Größeres und nichts Besseres passieren kann, dass wir diese Entscheidung treffen und dass wir zu Gott sagen, ja, ich will. Ich möchte mit dir leben. Ich will dein Kind sein. Und dann darfst du das wirklich safe wissen. Du bist von Neuem geboren und du bist ab diesem Zeitpunkt ein Kind, eine Tochter oder ein Sohn von Gott. Seit diesem Abend bin ich Gottes Kind. Vielleicht bist du das auch schon eine ganze Weile. Ich bin das auch schon eine ganze Weile. Jetzt kommen wir zur dritten Frage, gerettet und was dann? Ich habe gedacht, jetzt lebe ich wirklich so, wie es Gott gefällt. Und was gefällt Gott? Gott gefällt es, wenn ich in der Bibel lese. Gott gefällt es, wenn ich bete. Gott gefällt es, wenn ich das tue, was er von mir möchte. Und das habe ich auch getan. Ich habe versucht, in der Bibel zu lesen, ich habe versucht zu beten. Und ich habe immer gedacht, wenn ich das tun, wenn ich das hinkriege, dann freut sich Gott. Mein Problem ist nur, ich liege morgens immer ziemlich gerne im Bett und das war damals auch schon so. Der Wecker hat geklingelt, man dreht sich nochmal um. Morgens, die Zeit wird immer kürzer. Manchmal habe ich es geschafft, in der Bibel zu lesen, manchmal auch nicht. Und ich habe immer gedacht, wenn ich es schaffe, in der Bibel zu lesen, dann ist alles okay zwischen mir und Gott, dann freut er sich. Und wenn ich es nicht schaffe, dann ist Gott von mir enttäuscht. Und das könnt ihr euch vorstellen, das ist eine ziemlich stressige Beziehung, wenn man ständig denkt, ich muss den anderen irgendwie zufriedenstellen und ich weiß jetzt gar nicht, reicht es wirklich, das, was ich tue, oder muss ich doch noch was tun? Und vielleicht kennt ihr das auch. Und bei mir hat es da dazu geführt, das war ein ziemlich längerer Weg. Als ich 18 war, habe ich mal eine Phase gehabt, da habe ich gedacht, Gott will mit mir gar nichts mehr zu tun haben, weil ich es einfach nicht auf die Reihe gekriegt habe, so zu leben, wie ich gedacht habe, dass er das von mir möchte. Ich habe auch gemerkt, wie wir es gerade gesungen haben, ich bin wirklich frei, er hat mich vom Bösen erlöst, aber ich kann trotzdem noch Böses tun. Und ich kann immer noch andere verletzen, ich werde immer noch schuldig. Er hat mir das gar nicht zugestanden, dass das sein darf. Ich habe immer versucht, ein guter Mensch zu sein. Und es war ein ziemlich stressiges und anstrengendes Leben und ich hatte ehrlich gesagt gar keinen Bock mehr drauf, mit Gott zu leben, wenn das Leben so anstrengend ist. Dann kam eines Tages eine Einladung ins Haus geflattert und zwar zu einer Silvesterfreizeit hier in Aidlingen. Da war ich schon öfters gewesen mit einer Freundin und meiner Schwester. In diesem Jahr hatte ich aber gar keine Lust, weil einfach zwischen mir und Gott Funkstille war. Aber ich wusste, an Silvester alleine bei meinen Eltern daheim rumzusitzen, ist jetzt noch schlimmer, wie nach Aidlingen zu gehen. Und dann habe ich gedacht, okay gut, ich melde mich halt da an. Aber ich habe gar nichts groß erwartet und hatte eigentlich auch gar keine Lust. Und an diesem Silvester habe ich was kapiert. Das war auch ganz unspektakulär durch einen Bibelvers, aber da habe ich kapiert, es geht Gott nicht darum, dass ich irgendwie ein frommes Programm abspule und dann abhaken kann am Ende des Tages, heute gebetet, heute Bibel gelesen, heute vielleicht mal nichts Schlechtes getan oder nichts Schlechtes gedacht, sondern, das steht in Zephania 3, Vers 17, und das ist mir da so ins Herz gefallen, denn der Herr, dein Gott, der starke Heiland, er freut sich über dich und er jubelt über dir. Er wird dir vergeben in seiner Liebe und wird über dich mit Jauchzen fröhlich sein. Und im Vers kommt so oft Jubeln und Jauchzen vor und dann habe ich gedacht, Mensch, Gott jubelt über mich und er jauchzt über mich, er freut sich über mich. Nicht, weil ich es im Bibellesen nicht auf die Reihe kriege oder dann jubelt er, das steht nicht in dem Vers, sondern er jubelt und er jauchzt, weil er mich liebt. In der Bibel steht auch, wie ein Bräutigam sich über eine Braut freut, so freut sich Gott über uns, wenn wir seine Kinder sind. Und dann habe ich kapiert, Mensch, Gott geht es darum, dass ich ihn lieb. Ihm geht es darum, dass ich mit ihm in Beziehung lebe. Und alles andere folgt daraus. Und es hat meine Beziehung zu Gott ganz stark verändert und mir auch ein ganz neues Bild von ihm und auch ein neues Bild von mir gegeben. Ich bin nicht nur seine Tochter, sondern ich bin seine geliebte Tochter, über die er sich freut und über die er jubelt. Und es ist etwas, ich habe hier zwei Bilder von mir dabei, als ich damals kapiert habe. Das eine war ich als Baby, das andere war vor ein paar Jahren. Und es ist auch eine Realität, der wir in der Bibel begegnen. Und das habe ich damals lange Zeit nicht kapiert. Schon jetzt ist in einem Baby, als ich klein war, war schon ganz vieles in mir angelegt, wie ich mich entwickeln werde, dass ich blonde Haare habe, dass ich ein größeres, ein kleineres Auge habe, ganz viele Dinge, auf die man gar keinen Einfluss hat, das ist alles schon in mir drin gesteckt und es ist eine Tatsache, wenn wir Kind Gottes werden, dann haben wir das neue Leben. In 2. Korinther 3 steht, der Herr, 2. Korinther 5, gehört also jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Das steht nicht, dann wird er irgendeinmal ein neuer Mensch sein, sondern wenn wir ein neues Baby sind, sind wir das ja schon mit allem komplett. Mega faszinierend. Ich liebe es, kleine Kinder anzugucken, die Fingernägel, alles, was dran ist. Ein kompletter Mensch, ein komplett neuer Mensch. Die Babys, die riechen aber noch so frisch und so gut. Und so sind wir auch, wenn wir mit Jesus leben, ein komplett neuer Mensch. Und alles ist schon in uns angelegt. Das, was vorher war, ist vergangen, etwas völlig Neues hat begonnen. Und es ist eine Wahrheit und es ist eine Realität, die heute schon gilt, wenn wir Kind Gottes sind. Und das andere gilt aber eben auch. Steht nur ein paar Verse vorher, Der Herr verändert uns durch seinen Geist. Also wir sind neu und gleichzeitig brauchen wir Veränderung. Er verändert uns durch seinen Heiligen Geist, der in uns lebt, den wir bekommen haben, dadurch, dass wir jetzt sein Kind sind, damit wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Wenn ihr euch noch an Römer 3 erinnert, wir haben die Herrlichkeit verloren. Das gilt für alle Menschen. Aber die Herrlichkeit Gottes wird in uns wiederhergestellt, wenn wir sein Kind werden. Das sind wir noch nicht vollkommen, aber das ist ein Prozess. Wir sind es schon jetzt, eine neue Kreatur und gleichzeitig noch nicht vollkommen und noch nicht vollendet. Wie gesagt, der Pfeil zeigt an, es hat fast 40 Jahre gedauert, von dem Baby zu dem Menschen zu werden, wie ich jetzt hier dastehe. Und ich bin auch noch nicht abgeschlossen, noch nicht vollendet. Und so ist es genauso, wenn wir mit Gott leben. In dem Buch von Boppy, Unfertig, kennt ihr vielleicht auch, da wird es so dargestellt, das hat mir mal so gut geholfen. Hier sind wir, wenn wir als Baby auf die Welt kommen und dann werden wir erwachsen. Das können wir gar nicht verhindern, ob wir wollen oder nicht, aber wir entwickeln uns und wir wachsen und wir werden zu den Menschen, zu denen wir geschaffen wurden. Und wenn wir ja sagen, ich möchte Gottes Kind werden, dann wächst, dann entsteht neues Leben in uns. Und jetzt beginnt der Prozess, der wird in der Bibel auch Heiligung genannt, dass wir Jesus immer ähnlicher werden, dass er immer mehr Raum in uns gewinnt und dass er uns vollendet und dass wir zu den Menschen werden, wie er uns ursprünglich gedacht hat. Und ich finde es mega befreiend und mega schön, dass Gott unendlich viel Geduld hat und mit jedem Einzelnen seinen Weg geht. Und dass er das Entscheidende tut, dass er in uns lebt und dass er uns verändert. Bis wir einmal, hier hinten sind wir dann ganz bei ihm, da wird es dann nur noch diesen Mensch geben, so wie wir ursprünglich gedacht waren, bei ihm. Und dann wird es wirklich tatsächlich nichts Böses mehr geben in unserem Leben, was uns von Gott trennt, wenn wir ganz in seiner Gemeinschaft sind und wenn wir bei ihm leben. Das sind Riesenthemen, Riesenfragen. Ich stoß manches nur noch an. Wie geht es weiter? Ich habe es vorhin schon gesagt, keine Checkliste abhaken, morgens To-Do-Liste, Bibel lesen, beten, was auch immer. Es geht darum, Beziehung zu leben. Und jeder von uns lebt Beziehungen und ihr wisst, Beziehungen, die leben davon, dass man Zeit miteinander verbringt. Und die leben davon, dass man miteinander redet, dass man Jesus die Frage stellt, Jesus, was möchtest du heute von mir? Was soll ich ganz konkret heute tun? Wie sollen wir heute miteinander leben? Wir leben, wenn wir Gottes Kind sind, nicht mehr allein, sondern wir leben in Gemeinschaft mit Jesus. Er lebt in uns. Und deswegen beten wir, weil wir in einer guten Beziehung miteinander reden. Und so sollen wir auch mit Jesus reden. Und deswegen lese ich auch heute in der Bibel, auch nicht, dass ich ein Häkchen machen kann am Ende des Tages, sondern weil ich, Jesus, der in mir lebt, der mein Leben ist, ich möchte ihn immer besser kennenlernen. Und er hat sich in der Bibel vorgestellt, wie er ist. Und deswegen möchte ich entdecken, wie seine Gedanken sind, wie er sich mein Leben vorgestellt hat. Und deswegen ist es mega spannend, das in der Bibel zu entdecken. Was bedeutet es eigentlich, mit ihm zu leben? Wie hat er sich das Leben gedacht? Und noch ein letzter Punkt, wir sind keine Einzelkinder. Wir sind dazu geschaffen, in Gottes großer Familie zu leben. Und deswegen brauchen wir uns untereinander. Manchmal nerven wir uns mega, wie das in der Familie auch ist mit Geschwistern. Wenn ihr Geschwister habt, wisst ihr das auch. Einerseits ist es schön, nicht alleine zu sein und manchmal wird man sie am liebsten auf den Mond schießen. Vielleicht kennt ihr das auch von eurem Jugendkreis oder von woanders. Wir haben uns immer im Jugendkreis angeguckt und haben gesagt, so wie wir zusammensitzen, wir würden uns nie so in dieser Konstellation treffen, weil wir total unterschiedlich waren. Und das Einzige, was uns verbunden hat, war eigentlich, dass wir an Jesus geglaubt haben und dass wir so zu seiner Familie gehören. Und wir brauchen uns gegenseitig, um uns zu ermutigen, um uns zu ergänzen. Jesus hat sich das so vorgestellt und hat es so geschaffen, dass wir in Gemeinschaft leben, in seiner großen Familie. Und dann gehört es auch noch dazu, dass wir unsere ganz persönliche Berufung entdecken. Und dazu möchte ich gar nicht viel sagen. Ich möchte euch nur sagen aus eigener Erfahrung, dass das mega spannend ist. Ich habe ganz lang versucht, immer das Leben von meiner Schwester zu leben, weil ich gedacht habe, so wie sie ist, ist das Richtige und so muss ich auch werden. Bis ich irgendwann mal kapiert habe, Gott hat jeden Menschen einzigartig erschaffen und hat auch mit jedem Menschen etwas Besonderes vor. Und das zu entdecken, finde ich mega spannend und da möchte ich euch einfach einladen, geht auf Entdeckungsreise, was hat Gott mit mir und mit meinem Leben vor, warum gibt es mich in dieser Kombination, wie er mich geschaffen hat, in diesem Umfeld. Keiner von uns ist zufällig an diesem Tag geboren, in dieser Formation, wie es uns gibt, in dieser Ausgabe. Gott hätte noch x andere Möglichkeiten gehabt, aber er wollte dich so, wie du bist. Und er hat mit dir etwas vor, was er sonst mit keinem anderen vorhat. Und es ist mega spannend, das zu entdecken. Ein kleiner Tipp, wenn euch das mehr interessiert, hört euch einfach daheim das Seminar vom Doron Lukat an zum Thema Berufung. Da kriegt er ganz viele Tipps. Das lohnt sich sehr, hat er gestern gehalten. Jetzt möchte ich noch zur letzten Frage kommen. Safe, saved für immer. Bin ich eigentlich für immer gerettet? Und ich habe jetzt noch mal das Bild vom Anfang, weil mir das auch noch mal so wichtig war und ich kenne das aus dem eigenen Erleben. Die Stimme, die immer wieder kommt und die das, was Gott gesagt hat, in Frage stellt. Und es ist leider auch eine Realität, die dazugehört, wenn wir Gottes Kind sind, dass es den Bösen gibt, dass es den Teufel gibt, der uns immer wieder seine Lügen einreden möchte. Und immer wieder sagen möchte, glaub doch nicht das, was Gott gesagt hat. Was, du willst wirklich Gottes Kind sein? Schau dich mal an. Du kriegst doch immer noch nicht auf die Reihe. Oder viele andere Sachen auch. Diese Stimme wird kommen, wenn wir mit Gott unterwegs sind. Und diese Stimme ist manchmal ziemlich laut. Und diese Stimme, wir haben es auch schon öfters jetzt gehört, Zweifel gehören dazu, wenn wir mit Gott unterwegs sind und wenn wir mit ihm leben. Und ich habe einfach mal drei Stimmen aufgeschrieben, die ich aus meinem eigenen Leben kenne. Es gibt noch viel, viel mehr. Stimmen oder Sätze, die mir das rauben wollen, was ich in Jesus geschenkt bekommen habe. Die eine Stimme, die sagt, du willst gerettet sein. Es fühlt sich gar nicht in deinem Leben danach an. Du bist Gottes geliebtes Kind. Fühlst du dich geliebt? Ich habe ganz lang Gottes Liebe gar nicht spüren können. Und ich habe immer gedacht, Mensch, wenn ich jetzt irgendwie ein Gefühl hätte, dass ich von Gott geliebt bin, wird es mir viel leichter fallen. Ich kann ihn nicht sehen, aber so ein Gefühl wäre einfach schön. Gefühle sind schön. Und manchmal fühle ich mich von Gott geliebt und das ist mega. Das ist bei mir meistens, wenn ich draußen bin im Wald und mit ihm rede, dann habe ich manchmal das Gefühl, dass ich von Gott geliebt bin und dass ich erfüllt bin. Aber manchmal habe ich auch gar kein Gefühl. Und dann gilt es aber trotzdem nicht, das, was ich fühle, ist das Entscheidende, sondern das, was in der Bibel gesagt wird. Und da gibt es einen Vers, und den habe ich euch auch noch aufgeschrieben, den sage ich mir dann immer vor, das steht, denn ich bin ganz sicher. Was in der Bibel steht, haben wir schwarz auf weiß, und darauf dürfen wir uns verlassen. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes noch Tiefes noch sonst irgendetwas auf der Welt könnte uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt. Das ist eine Tatsache. Niemand und nichts auf dieser Welt, auch kein Gefühl oder kein vorhandenes Gefühl, kann uns von der Tatsache trennen, dass Gott uns liebt, dass er uns erwählt hat und dass wir seine geliebten Kinder sind. Das ist eine Tatsache. Eine andere Stimme, die hat mir schon ganz oft gesagt, wenn ich in mein Leben schaue, schau mal an, was du immer wieder für Mist baust. Das kriegt vielleicht nach außen hin gar niemand mit, aber ich weiß das selber. Und ich bin von mir selbst enttäuscht. Und einmal hat jemand bei uns im Jugendkreis gesagt, wenn es eine Sünde gibt, die mir immer wieder tut, irgendwann wird Gott mal nicht mehr vergeben. Das habe ich gehört, ob der das wirklich so gesagt hat oder ob das nur so bei mir angekommen ist. Ich habe gemerkt, ich kriege das nicht hin, dass ich die Sache nicht loslasse. Und ich habe immer wieder das getan und wusste, das mag Gott eigentlich nicht. Und ich habe mich immer schlecht gefühlt. Und dann habe ich gedacht, wenn er mir irgendwann nicht mehr vergeben wird, wann wird denn der Zeitpunkt sein? Ist es nach 100 Mal? Ist es nach 1000 Mal? Vielleicht schon nach 10 Mal? Und dann hat mir jemand diesen Satz gesagt und er hat mir mega in der Situation geholfen. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, erweist sich Gott als treu und gerecht. Er wird unsere Sünden vergeben und von allem Bösen reinigen. Und das ist auch ein Satz, der mir geholfen hat, wieder schwarz auf weiß, auch wenn ich es anders fühle. Gottes Vergebung hört nicht irgendwann auf, sondern es steht, wenn wir die Sünden bekennen, mir hilft es oft, das vor jemand anderem auch auszusprechen und der das mit mir glaubt und mit mir vor Jesus bringt. Wenn ich es ausspreche, Jesus, ich habe wieder Mist gebaut. Ich habe nicht so gelebt, wie du das wolltest. Das tut mir leid. Bitte vergib mir. Dann vergibt er uns die Schuld. Und es ist was mega Befreiendes. Wir haben einen Ort, an dem wir Vergebung bekommen. Und die hört nicht auf. Immer wieder aufs Neue dürfen wir zu ihm kommen. Gott vergibt. Wir dürfen das zu ihm bringen, auch wenn wir immer wieder Mist bauen. Und dann gibt es auch Zeiten im Leben, auch Krisenzeiten, kam auch gestern Abend, dass wir Gott nicht verstehen. Und ich kenne das auch aus meinem eigenen Leben, dass Dinge passieren, wo ich Gott nicht verstehe und wo ich auch keine Antworten bekomme und wo ich es manchmal nicht zusammenbringe. Wie liebt er mich? Und dann gibt es solche krassen Situationen, wo ich einfach nur dastehe und nur Fragen sehe, wo ich verzweifelt bin und wo ich Angst habe. Wie wird es weitergehen? Das lesen wir auch ganz oft in der Bibel, dass es den Menschen auch so ging. Wir können Gott in ganz vielem auch nicht verstehen. Da gibt es einen Psalm, da betet der Psalmbeter ganz oft, Herr, wie lange noch? Wie lange noch? Wie lange noch? Wie lange noch? Wie lange noch vergisst du mich? Wie lange verbirgst du dich vor mir? Und es ist mir auch zur Hilfe geworden mit den Dingen, die ich nicht verstehe und wo ich denke, Gott, ich habe mir das alles anders vorgestellt, dass ich ihm diese Fragen stelle. Und manchmal erlebe ich es, dass ich Antworten bekomme. Manchmal bekomme ich die auch noch nicht, manchmal vielleicht oder vielleicht werde ich auch gar keine bekommen. Aber dazu möchte ich euch auch ermutigen, die Dinge, die ihr nicht versteht, bringt sie einfach zu ihm. Stellt Gott eure Fragen und eure Zweifel, wie sie auch immer heißen. Und dann hört das Gebet auf, ich aber vertraue auf deine Liebe. Wieder auf die Liebe. Wir dürfen auf Gottes Liebe vertrauen. Und jubeln darüber, dass du mich retten wirst, sagt einer, der mit Gott unterwegs ist. Gott wird uns retten. Er hat uns einmal gerettet und er kann uns immer wieder und er wird uns auch immer wieder retten. Mit meinem Lied will ich dich loben, denn du, Herr, hast mir Gutes getan. Auch in diesen Fragen, die wir nicht verstehen, immer wieder neu zu sagen, Gott, ich vertraue dir und ich will daran festhalten, dass du gut und dass du vertrauenswürdig bist und dass ich bei dir sicher bin. Wir sind jetzt eine kleine Reise gegangen. Ich habe euch ein bisschen mit reingenommen in mein Leben, wie meine Geschichte mit Jesus war. Und ich bin bis heute mit Jesus unterwegs. Und wie das mit einer Beziehung auch ist, gibt es da ganz unterschiedliche Phasen. Und so seid ihr jetzt auch unterschiedlich mit Jesus unterwegs, vielleicht ganz am Anfang, vielleicht sagst du auch, nee, noch gar nicht, vielleicht auch schon länger, vielleicht hast du gerade auch Fragen und Zweifel. Und jetzt am Ende ist einfach nochmal die Möglichkeit, dass ihr ganz konkret für euch, safe heißt auch speichern, eine Sache speichert und euch nochmal überlegt, wie geht's mir gerade mit meiner Beziehung zu Jesus, wo stehe ich? Wo hat mich jetzt auch persönlich was angesprochen? Ist dran, vielleicht dieses Gebet zu sprechen und zu sagen, ja, ich will Gottes Kind sein, ich möchte den Start mit ihm machen. Vielleicht ist auch dran zu sagen, Jesus, ich freue mich mega, dass ich von dir geliebt bin und dass du kein Gott bist, der möchte, dass ich eine To-Do-Liste abarbeite und dich zufriedenstelle, sondern dass du mit mir in Gemeinschaft leben willst. Ich liebe dich einfach und ich freue mich an dir. Danke für deine Liebe. Dann kannst du das einfach ihm auch jetzt nochmal neu sagen. Vielleicht geht es aber auch so, dass es Dinge gibt, Böses, Schuld in deinem Leben, unter dem du leidest und wo du sagst, ich will das nicht mehr mit mir rumtragen. Dann bist du konkret eingeladen, das zu Jesus zu bringen. Und ich möchte dich einfach auch ermutigen, hier im Raum gibt es auch ein paar Mitarbeiter vom T-Punkt, die haben so eine rote Weste an. Schuld bekennen kann man ganz still und alleine für sich. Aber es kann auch mega gut tun, Schuld einem anderen, mit einem anderen zu bekennen. das einfach mal auszusprechen, zu sagen und dann das auch bewusst bei Jesus zu lassen und zu wissen. Und auch ein anderer kann einem das zusprechen, dir sind deine Sünden vergeben. Die sind wirklich vergeben. Und dann dürft ihr befreit weitergehen. Vielleicht ist das jetzt auch für dich dran, weiß ich nicht. Könnt ihr einfach mal nochmal für euch überlegen, einfach ein paar Augenblicke. Und dann hören wir noch oder singen wir noch gemeinsam ein letztes Lied. Und dann lade ich euch einfach ein, wie gesagt, das zu tun, was für euch dran ist, mit jemandem zu reden, persönlich zu Jesus zu kommen und dann einfach euren Weg mit Jesus weiterzugehen. Und dafür wünsche ich euch Gottes Segen und ja, dass er euch an eurem Platz segnet und ihr ihn immer besser kennenlernt.
Das war eine Predigt bzw. ein Seminar des PJT 23. Du hast Lust auf mehr? Dann hör dir auch die anderen Predigten und Seminare des Pfingstjugendtreffen Aidlingen an. Hier in unserer Playlist oder im Predigtarchiv auf jugendtreffen-aidlingen.de.